Ja, vielen Dank, Daniel und Felix, dass ihr das rockt heute. Das ist immer ein bisschen abenteuerlich, wenn du versuchst, im Moment Gottesdienste zu organisieren. Und dann rufst du den Ersten an und sagst, ja, ich bin gerade in Quarantäne. Der Zweite sagt, ich habe gerade Corona. Der Dritte sagt, ich bin gerade krank. Und dann irgendwann musst du sagen, vielleicht bin ich die Band heute. So, vielen Dank, dass ihr beide das heute macht. Und danke auch an Sergej, der da oben übersetzt heute. Das ist super, dass du ins reinspringst hier. Das sah vielleicht total professionell aus, was er gemacht hat, aber das erste Mal, dass er heute sowas macht. So, vielen, vielen Dank für alle, die bereit sind, hier spontan zu dienen. Und auch vor allem an den ganzen Punkten, die wir nicht mitbekommen. Viele von euch dienen zu Hause, indem ihr für Geschwister da seid oder jemanden abholt vom Bahnhof oder gerade die Geschwister in der Gemeinde, die gerade besonders Unterstützung und Aufmerksamkeit brauchen, in den Dienst. So, vielen, vielen Dank euch allen. Gott ist größer. Das ist der Titel der Predigt. Größer als was? Gott ist größer. Such dir was aus. Gott ist größer. Das ist der Titel der Predigt heute. Ihr könnt zu Jesaja Kapitel 40 aufschlagen. Die Frage ist an mich herangetragen worden, also wie ist das denn jetzt? Also wie lange seid ihr denn noch hier, Mathis und Miriam? Wann geht ihr denn jetzt weg mit der Familie? Wie geht's denn dann in Berlin weiter? Ich kann euch das weitergeben, was ich weiß. Das, was ich nicht weiß, kann ich nicht weitergeben. Aber das, was ich weiß, ist Folgendes. Das Jahr hat verschiedene Monate, das wissen wir. Und eine Sache, die fest in euer aller Kalender schon steht, ist die 30-Jahr-Feier am 17.06. Wenn sie noch nicht drin steht, jetzt ist der Zeitpunkt, sie einzutragen. Auch wenn es das 31. Ungefähr da, irgendwo. Ihr wisst es ja. Gott ist größer als die Terminplanung von Mathis. Wieder so berechenbar ist das alles hier. So, wichtig, dass ihr wisst, an dem Wochenende passiert was ganz Wichtiges und das ist die 30-Jahr-Feier. Und möglicherweise, also was auch feststeht, zumindest für jetzt, ist, wir haben uns als Familie hingesetzt, haben alle Puzzleteile zusammengefügt und haben gesagt, was ist das richtige Wochenende für uns nach Frankfurt umzuziehen? Das ist der 8. Juli. Da könnt ihr schon mal ein bisschen Platz halten im Kalender. Wir sind dankbar für jede Unterstützung beim Beladen des Trucks und alles. Ich hoffe, er wird nicht allzu groß sein. Im Moment ist unsere Hauptmission zu Hause nach der Marie Kondo-Methode alles rauszuhauen, was keine Freude verursacht, falls ihr Marie Kondo kennt. Ansonsten schaut ihr gerne die Netflix-Serie. Da lernt man, wie man ausmistet. So, vielleicht ist das schon der Hauptpunkt für dich heute von dem Gottesdienst, der dein Leben verändern wird. Ab 9. Mai, gibt es 5 junge Geschwister, die schon in Frankfurt sein werden. Sie sind Teil von einem Programm, das heißt Chance of a Lifetime. Das sind motivierte junge Geschwister, die die Welt verändern wollen. 15 Monate auf der ganzen Welt unterwegs, bei Camps und dienen dort, in lokalen Gemeinden und dienen dort. Und 5 von ihnen sind für die letzten 3 Monate ihres Programms in Frankfurt und werden uns gemeinsam helfen, so eine Vorgemeindegründung zu machen da. Und das wird eine ganz spannende Kiste. Ich werde in der Zeit schon die Hälfte meiner Zeit in Frankfurt sein. Ungefähr 2 Wochen pro Monat. Miriam wird noch hier sein. Und die Frage ist natürlich, was passiert in der Zwischenzeit? Was passiert, wenn wir weg sind? Also wir haben einen Prozess mit dem Gemeinderat, wo wir gemeinsam darüber sprechen, welche Aufgaben wer übernehmen kann und wie wir dort das alles machen können. Jesus hat zwar gesagt, und das trifft vielleicht auch auf mich zu, Johannes Kapitel 7, glaube ich, ist das, eine kurze Zeit bin ich noch bei euch, dann bin ich nicht mehr bei euch. Dann werdet ihr mich suchen, aber wo ich hingehe, könnt ihr nicht hingehen. Stimmt nicht ganz, ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber das ist die Realität. Nichtsdestotrotz hat Jesus auch gesagt, er wird einen Tröster schicken. So. Jetzt fragt euch alle, wer das ist. Nee, ihr habt den Tröster schon, das ist der Heilige Geist. Der leitet die Gemeinde, nicht Mathis und Miriam. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Wir haben einen großartigen Gemeinderat, der um 2 Personen reduziert werden wird. Aber Sebastian, Miriam, Thorsten, Florian, Jimena, Nick, Alisa, Jan, Justine, alle sind am Start. Oliver und Annette sind alle am Start und sie werden weiter gemeinsam dienen. Die kommen nicht nach Frankfurt mit. Noch nicht, vielleicht kriegen wir den einen oder anderen noch überzeugt, wer weiß. Nichtsdestotrotz wird Gott weiter wirken. Der versprochene Tröster wird nicht sein, aber trotzdem haben sie inzwischen zugesagt, dass sie entschieden sind, nach Berlin zu kommen. Das sind Austin und Sarah sind entschieden, nach Berlin zu kommen und hier mit dem Gemeinderat zusammen zu dienen. Wir freuen uns total. Okay, kein Problem. Weißer baut das ein bisschen auf. Ist ein bisschen gestresst hier, kein Problem. Aber sie haben gesagt, dass sie nach Berlin kommen werden. Sie sind entschieden, es zu machen. Sie werden im Januar nächsten Jahres nach Berlin kommen und werden nicht Mathis und Miriam ersetzen. Bitte. Sieht das alles so, wie es ist? Das sind junge Menschen, Anfang 30, die werden jetzt nicht das Gleiche machen, was Mathis und Miriam gemacht haben. Das ist doch gar nicht der Plan, aber der Leib Christi wird zusammenwirken und Gott wird sich verherrlichen. Das ist unser Plan für jetzt. Hier habt ihr noch diese grünen Pfeile. Vielleicht habt ihr die bemerkt, die habe ich schon fast übersprungen. Das sind Ferienzeiten in Berlin, wo ihr gerne nach Frankfurt kommen könnt und gemeinsam mit uns dort auf unseren Glauben teilen können, Menschen kennenlernen können, Bibelkreise machen können, anfangen können, mit Leuten in der Bibel zu studieren. Auch die Leute, die ihr dort kennenlernt, online mit ihnen die Bibel zu studieren, hat hervorragend funktioniert die letzten Monate. Und insofern will ich euch einfach nur ermutigen, mal ein bisschen darüber nachzudenken. Vielleicht wollt ihr als Familie, vielleicht wollt ihr als Bibelkreis planen, gemeinsam Teil von der Gemeindegründung zu sein auf diesem Weg. So, das ist meine Ermutigung an euch. Jetzt kannst du weitermachen. So, je älter man als Mensch wird, desto kleiner werden viele Dinge. Ja? So, manche Dinge, die mich komplett aus der Bahn geworfen haben, als ich ein paar Wochen verheiratet war mit Miriam, sind mehr so ein paar Randnotizen von, okay, gut, müssen wir auch noch dran arbeiten, kriegen wir hin. Weil wir älter geworden sind, weil wir mehr erlebt haben, weil wir erlebt haben, dass wir bestimmte Dinge überwinden können und all die Dinge, die mal vielleicht so schwierig und kompliziert zu sein schienen, sind kleiner geworden. Das ist bei den meisten von uns der natürliche Lauf. Alles wird irgendwie ein bisschen weniger dramatisch, ein bisschen unkomplizierter, ein bisschen kleiner. Hoffentlich bis auf eine Sache. Und das ist Gott. Gott soll in unserem Leben immer größer werden, während wir älter werden. Im Moment, ihr habt es bemerkt, sind wir mal wieder in einer neuen Phase von neuen Unsicherheiten. Ich habe das Gefühl, dass das nicht das letzte Problem sein wird, was uns begegnet. Wir dachten, wir kommen aus der Corona-Krise raus, jetzt wird wieder alles wunderbar. Und jetzt kommt die nächste Herausforderung, geopolitische Unsicherheiten. Die Infektionszahlen sind gestiegen. Es scheint nur noch eine Randnotiz zu sein, dass wir heute die höchsten Infektionszahlen in der gesamten Pandemie haben. Im Bundesländervergleich gibt es ein kleines Dorf in Gallien, das heute die niedrigsten Infektionszahlen hat. Das ist Berlin. Weiß nicht genau, kleine Randnotiz, aber ich weiß, vielleicht haben wir es schon alle durch. Aber uns scheint es gar nicht mehr so aus der Bahn zu werfen. Mit Sicherheit hat sich auch da einiges verändert und die Auswirkungen sind nicht mehr ganz so schlimm, wie sie mal vor ein paar Monaten waren. So scheint es. Aber Unsicherheiten sind da. Mathis und Miriam gehen weg nach Frankfurt. Wie geht's weiter? Vielleicht verunsichert dich das ein bisschen. Unsicherheiten werden immer Teil von unserem Leben sein. Es gibt keine Sicherheit im Leben. Sicherheit ist ein gedankliches Konstrukt. Aber die Realität ist, das Leben, einfach nur aus der Tür zu gehen, ist eine risikobelastende Geschichte. Und zu Hause sitzen zu bleiben, ist auch eine risikobelastete Geschichte. Egal was du machst, egal wo du hingehst, Unsicherheit wird dein Wegbegleiter sein. Das Einzige, was es gibt, ist ein Gefühl von Sicherheit. Und als Menschen können wir uns bestimmte Dinge konstruieren und bestimmte, so, es gibt immer so politische Gesten, die dann irgendwie der Bevölkerung Sicherheit geben sollen, dass man das Gefühl hat, ja, die machen ja was, die kriegen das schon hin, ich kann mich sicher fühlen. Die Realität ist, gar nichts ist sicher. Es gibt nur das Gefühl von Sicherheit. Und eine von den wichtigsten Lektionen für mich aus den letzten 30 Jahren Christsein ist, es gibt eine Quelle von Sicherheit in meinem Leben, die gibt mir zumindest das Gefühl von Sicherheit und in der Regel auch real die Sicherheit, dass mein Leben sicher ist. Und das ist Gott. Sicherheit für uns als Christen kommt zuallererst und zuallermeist daraus, Gott zu sehen und Gott zu hören. Gott zu sehen und Gott zu hören. Über Gott zu hören haben wir in der Andacht gesprochen am Sonntag, am Mittwoch. Vielleicht erinnert euch dran, Römer Kapitel 12. Gott spricht zu uns, ein Satz nach dem anderen. Jeder Satz aus diesem Kapitel ist wie geschrieben für die Gemeinde Christi Berlin im März 2022. Tu dies, tu das nicht. Das soll deine Haltung sein. Gott spricht zu uns. Und das kann uns Sicherheit geben. Dass er einfach jemand ist, der Erfahrung hat, der schon alles gesehen hat, der sagt, das ist jetzt dran. Und du kannst dich dem anvertrauen und das tun. Und die andere Quelle von Sicherheit für mich ist es, Gott zu sehen. Und meine Hoffnung ist in der Predigt heute für euch, Gott ein bisschen sichtbarer zu machen. Und das ist meine Hauptermutigung auch an uns, gegenseitig, einander immer wieder zu helfen, Gott sichtbar zu machen. Was bedeutet es, Gott sichtbar zu machen? Was machen wir da? Ist es so wie in ein Mikroskop gucken? Du guckst in ein Mikroskop rein und dann siehst du etwas, was eigentlich ganz klein ist, aber du machst es irgendwie groß und denkst so, wow, es sieht ja ganz groß aus. Ist das, was wir machen, wenn wir einander Gott zeigen? Da ist eigentlich ein Gott, das ist eigentlich, naja, so eine Randnotiz im Moment in der Gesellschaft, aber wow, wir machen ihn ganz groß. Ist es das, was wir machen, wenn wir Gott sichtbar machen? Oder ist es nicht viel mehr, wie durch ein Teleskop zu schauen? Was macht man, wenn man durch ein Teleskop schaut? Das ist was unfassbar Großes und Gewaltiges da draußen. Sonnen, die millionenfach größer sind als unsere Sonne. Milliardenfach größer als unsere Erde. Und es ist manchmal schwierig, sie zu erkennen und zu sehen. Aber wir können durch das Teleskop gucken und ein bisschen näher rankommen, ein bisschen mehr sehen und fasziniert werden von Gottes Größe. Das ist, was wir machen wollen, wenn wir füreinander Gott sichtbar machen. In Jesaja Kapitel 40, das ist ein unfassbares Kapitel in der Bibel. Und um zu verstehen, was da in Jesaja Kapitel 40 passiert, musst du verstehen, wie das ganze Buch Jesaja aufgebaut ist. Das Buch Jesaja hat 66 Kapitel und teilt sich in zwei Teile. Das erste ist Kapitel 1 bis Kapitel 39, das zweite Kapitel 40 bis Kapitel 66. Wo kommt diese Einteilung her? Diese Einteilung wurde erstmals gemacht von einem Professor an der Pariser Universität, Stephen Langton war sein Name. Und er hat dort gelehrt und hat gemerkt, dass er sich mit den Gelehrten immer über die verschiedenen Schriften im Alten und Neuen Testament unterhält. Und hat gemerkt, es ist relativ kompliziert. Wäre es nicht einfacher, wenn wir da Kapitel einfügen? So. Das hat er Kapitel eingefügt. Und ich weiß nicht, also ob das absichtlich war, ich vermute ja, weil der Typ eine ganz tiefe Einsicht in die Schrift gehabt hat. Aber das Jesaja-Buch ist eingeteilt in 39 Kapitel zuerst, im zweiten Teil 27 Kapitel. Drehen die Räder schon ein bisschen? Die ersten 39 Kapitel drehen sich um Prophezeiungen über all diese Völker, die die den Stamm Juda bedroht haben. Die Babylonier, Assur, Philister, Damaskus, Israel, Kusch, Ägypten, Edom, Arabien, Tyros, Syrien. Ständig war irgendjemand dabei, sie zu bedrohen oder tatsächlich zu überrennen. Und Jesaja hat die Aufgabe, für Gott zu ihnen zu sprechen. Zu sagen, es gibt einen Gott, der ist größer, der ist mächtiger. Und hat versucht, den Juden guten Mut zu machen. Gleichzeitig waren diese Schwierigkeiten aber auch verbunden mit ihrer eigenen Sünde und dass sie immer wieder von Gott abgeirrt sind. Und Gott immer wieder im besten Fall durchs Mikroskop betrachtet haben, aber nicht durchs Teleskop, nicht verstanden haben, wer Gott ist und sich ihm nicht anvertraut haben. Und so wurde prophezeit, dass sie in die Gefangenschaft geführt werden, aber auch, dass Gott sie wieder zurückführen wird. In den ersten 39 Kapiteln geht es über die Prophezeiung, dass sie in die Gefangenschaft geführt werden. Und dann aber wird auch prophezeit, dass danach wieder Gottes Reich hergestellt wird und sie wieder zurückkommen werden. So, und dann gibt es diesen zweiten Teil, Kapitel 40 bis 66. Und das ist geschrieben, so als wenn sie schon zurückgekehrt wären, aus der Perspektive von jemandem, der prophetisch spricht, aber all diese Dinge schon vorhersieht, wie es sein wird, wenn sie zurückgekehrt sein werden. Und das ist, wo diese ganzen Prophezeiungen über Jesus drin sind, diesen zweiten Teil. Deutsche Theologen im 19. Jahrhundert haben sich festgelegt, haben gesagt, das müssen zwei Schriftsteller sein. Ich meine, wie kann der im zweiten Teil all diese Dinge wissen, die im ersten Teil angekündigt sind? Well, wenn Gott Gott ist, dann geht das. Darum wurde dieser Deuterer Jesaja so, ist so ein feststehender Begriff in der Theologie heutzutage in Deutschland. Aber Kapitel 40 bis 66 sind ein Rückblick aus der Zukunft auf den Zeitpunkt der Befreiung. Für diejenigen, die mitgedacht haben, wie viele Kapitel hat das, wie viele Bücher hat das Alte Testament? 39. Wie viele Bücher hat das Neue Testament? 27. Und in der Mitte kommt Jesus. 27 Kapitel im zweiten Teil, 39 Kapitel im ersten Teil. Und hier ist, was in Kapitel 40 steht. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Das ist geschrieben zu einer Zeit, wo sie wussten, dass sie es vermasselt haben und dass sie Vergebung brauchen. Und er sagt, tröste sie, es wird der Zeitpunkt kommen, wo ihre Sünden vergeben sind. Vers 3. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade werden. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Klingen diese Verse bekannt aus dem Neuen Testament? Matthäus Kapitel 3 zitiert Johannes der Täufer genau diese Bibelstelle. Und er redet, dass die Täler erhöht werden sollen, dass die Berge erniedrigt werden sollen, dass alles eben gemacht werden sollen, damit nichts im Weg steht, dass Gott kommen kann. Und das ist genau, womit Johannes der Täufer sich beauftragt gesehen hat, das Kommen von Jesus vorzubereiten. Und die Botschaft ist, dass Gott hat alles aus dem Weg geräumt, dass er zu dir kommen kann. Und die Botschaft an uns ist, dass wir alles aus dem Weg räumen sollen, was dem im Weg steht, dass Gott kommen kann. In Schwierigkeiten neige ich dazu, emotional so in meinen Panzer zu gehen. Da tauche ich ab und dann gucke ich durch die Schlitze raus und dann versuche ich alles zu optimieren und dann mich möglichst sicher durch all diese Schwierigkeiten hindurchzubewegen. Und bin dann nicht mehr besonders emotional erreichbar für die Menschen um mich herum, besonders in meiner Familie. Weil ich versuche, meine Sicherheit daraus zu ziehen. Und meine Botschaft an mich ist, Mathis, räum diese Dinge aus dem Weg. Mach's eben, mach's gerade. Du brauchst nicht all diese Dinge, um Sicherheit zu haben. Dann kann Gott kommen. dann fällt es dir nicht so schwer, Zeit mit Gott zu verbringen. Oder vielleicht bist du mal in einem anderen Extrem. In solchen Zeiten, wo es schwierig und herausfordernd ist, fühlst du dich machtlos. Du sitzt den ganzen Tag da und schaust YouTube. Neue Nachrichten hier, neue Nachrichten da. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was ist der nächste Schritt? Und du fühlst dich wie gelähmt, weil du kannst es alles nicht beeinflussen. Vielleicht ist es nötig, damit du jetzt Gott nahe kommen kannst, dass du das aus dem Weg räumst. Dass du deinen Medienkonsum ganz bewusst beschränkst und deinen Gottkonsum ganz bewusst erhöhst. Gott zu suchen. Vers 6. Da spricht deine Stimme. Predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Und hier ist, was Jesaja den Menschen sagen sollte. Und ich glaube, das ist die Botschaft für uns heute. Alles Fleisch ist Gras. Und seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Er fragt, was soll ich predigen? Nachdem gesagt wurde, räume alles aus dem Weg. Das ist die erste Botschaft an uns. Räumt alles aus dem Weg, was euch davon abhält, jetzt gerade Gemeinschaft zu haben, miteinander, jetzt gerade gemeinsam zu beten, jetzt gerade gemeinsam uns Gott zu nahen. Und dann macht euch bewusst, dass die ganze Menschheit, jeder einzelne Mensch hat diese Schönheit und Würde, aber auch diese Flüchtigkeit. Die Schönheit von uns Menschen ist, wir sind Gottes Geschöpfe. Wir sind nach dem Abbild geschaffen, wir haben diese Würde, dass wir Gott hier auf der Erde widerspiegeln könnten und es zum Teil tun. Und auf der anderen Seite sind wir so flüchtig. Wir sind heute da und morgen weg, im großen Bild. Dann ist da ein Gott, da gibt es geschätzte 70 Trillionen Sonnen auf der ganzen Welt. Also ja, Universum. Ihr merkt schon, wo ist eigentlich die Welt? Das übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Und wir sind eine, wir kreisen um eine von 70 Trillionen Sonnen auf unserer Erde. Und auf dieser Erde gibt es 6,8 Milliarden Menschen. Die wuseln da alle auf der Erde rum. Und manche machen einen auf groß, manche machen einen auf klein, aber am Ende ist es total flüchtig. Total kurzfristig. Und es wird kommen und gehen. Und das ist die Botschaft, die Jesaja ihm bringen soll. Er sagt, bringt alles ein bisschen in Relation. Diese ganzen Großen, die sich da groß auftun. Ob das jetzt Trump ist oder Biden oder Merkel oder Scholz oder Putin oder Poroschenko oder Macron oder Boris Johnson, wie sie alle heißen. Flüchtig. Heute da, morgen weg. Gras, das heute blüht und morgen verdorrt ist. Ich habe diese Woche so einen kurzen Ausschnitt gesehen von einem Interview mit Pep Guardiola nach einem Fußballspiel mit Manchester City. Und weltbekannter Trainer. Und er wird gefragt von einem Reporter, was halten Sie davon, dass die Premier League sich solidarisch mit der Ukraine gezeigt hat? Jetzt an diesem Wochenende in unterschiedlichsten Formen. Und er hat gesagt, ja, das ist großartig, wir sollen das tun. Aber es ist nur eine Geste. Es ist nur eine Geste und die darf nicht darüber hinweg täuschen, dass all diese Politiker, die den Job haben, diese Welt zusammenzuhalten und Frieden zu halten, all diese Dinge, die wir hier im Kleinen nicht tun können, dass sie komplett alle gemeinsam versagt haben. Weil es ist ihre Aufgabe, diese Dinge zu tun und zu lösen. Und all diese Menschen, aus welcher Motivation, gut, schlecht, was auch immer, kriegen es nicht hin. Und das seit Jahrtausenden. Die Welt ist, Menschheit ist flüchtig. Und nur im besten Fall so eine kleine Blume ist jeder einzelne Mensch, die blüht und dann wieder verwelkt. Sie kommen und gehen. Ich habe mit Irina, Tarek, Yara und Basam aus Kiew, die kurz bei uns waren, einen Zwischenstopp gemacht haben und übernachtet haben bei uns und am nächsten Tag weitergefahren sind Richtung Belgien, wo sie Verwandte haben, haben wir gemeinsam eine Stadtrundfahrt gemacht. Das haben sie sich gewünscht, einfach mal, wenn sie schon mal hier sind, mal Berlin gesehen zu haben. Da sind wir durch die Stadt gefahren und da kamen wir in diesen Bereich, wo die ganzen Botschaften sind, da Richtung Brandenburger Tor, am Tiergarten entlang und dann auf der anderen Seite. Und du siehst die ganzen Fahnen dort von den Botschaften. Die amerikanische Fahne, die französische Fahne, die russische Fahne, die britische Botschaft. All die Großen haben da ihre Fahne, ihre Botschaften. Sie wollen zeigen, wir sind auch hier in Deutschland. Dieses Gefühl, wir sind eine Nation. Alles fühlt sich entweder, ja, gibt ein bisschen Sicherheit, weil die sind ja auch da, oder ein bisschen Unsicherheit, weil die sind ja auch da. Und es war sehr still, als wir da durchgefahren sind. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist die Botschaft, die ich Ihnen bringen will. Alles nur Gras. Alles nur flüchtig. Heute da, morgen weg. Vers 9. Ziehe und du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und den Baustein des Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Er sagt zu Zion, zur Stadt Jerusalem, zu den Menschen in Jerusalem, was ist eure Aufgabe? Eure Aufgabe ist, zu rufen und zu zeigen und einander zu zeigen und den Menschen da draußen zu zeigen. Schau mal, da sind all diese Mächte, da sind all diese Nationen, aber da ist euer Gott. Das ist, was für uns dran ist. Dass wir einander Gott zeigen. Dass wir einander helfen, das große Bild zu sehen. Und er sagt, schaut euch Gott an. Gott ist gewaltig. Ja, Gott ist gewaltig. Der könnte jeden Einzelnen, der hier gerade welche Verbrechen auch immer begeht, sofort töten. Aber entscheidet sich, jeden sein Leben ausleben zu lassen, am Ende Gericht zu halten. Okay? Aber Gott ist gewaltig. Und gleichzeitig ist Gott dieser Hirte. Benutzt das Bild von einem, der Lämmer in seinem Arm sammelt. Das war dieses große Hirtengewand, wo er da manchmal ein Lamm reingesetzt hat, damit es hier geschützt und warm ist. Und auch das ist euer Gott. Und er führt die Mutterschafe. So, mein Hut ab an all die ukrainischen Mütter, die im Moment die Mutterschafe sind, die ihre Lämmer führen. Lasst euch führen von dem Hirten. Vers 12. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Er sagt, denk mal nach, also wenn ihr versucht, Gott zu messen, zu beschreiben, zu begreifen, wie groß Gott ist. Stell dir mal vor, wir machen einen Gemeindeurlaub, so gemeinsam an der Ostsee. Und morgens gehen wir an den Strand, da ist Felix schon da. Und Felix macht Folgendes, er geht zum Wasser. Und du fragst ihn, Felix, was machst du da? Du sagst, ja, ich messe, wie viel Wasser in dem Meer ist. Was wirst du ihm sagen? Felix, ich weiß nicht, ob du die Relationen verstehst, aber das ist ein bisschen viel Wasser für deine bisschen zu kleine Hand. Das wird nicht funktionieren. Und dann geht Oliver Osthöfer an dem Strand entlang. Unser Bauleiter. Du fragst ihn, Oliver, was machst du da? Ich vermesse die Welt mit der Spanne meiner Hand. Was willst du ihm sagen? Sagen, Oliver, du hast die Relationen nicht richtig verstanden. Und daneben steht Massoud. Massoud, der Ingenieur mit einem Spaten und Eimern und schaufelt den Sand in den Eimer und dann nimmt er den nächsten Eimer und dann siehst du da hinten den LKW stehen mit tausenden von Eimern und er holt immer einen Eimer nach dem anderen raus und schaufelt. Du fragst ihn, Massoud, was machst du da? Und er sagt, ich will messen, wie viel Erde auf der Erde ist. Sagst du ihm, Massoud, das geht nicht. Das ist viel zu klein, viel zu wenig, das kriegst du nicht hin. Und er sagt, genauso ist es, wenn wir versuchen, den Verstand Gottes zu verstehen. Wir können nicht alles verstehen, was um uns herum passiert. Wir können nicht alles um uns herum verstehen, warum Gott das macht und Gott das zulässt. Und dann kannst du da stehen und seinen Verstand richten, wie Jesaja sagt. Ja, klar, kannst du das machen. Das ist aber nur, als wenn du mit deinen menschlichen Maßstäben versuchst zu messen, was zu tun ist und zu erklären, was Gott ja bitte schön zu tun hätte. Sag, mach es nicht. Das Einzige, was du tun kannst, ist Gott zu vertrauen. Weil sein Verstand unausmächtlich größer ist. Und ich könnte noch durch jedes einzelne Vers dieses Kapitels durchgehen, aber damit nicht zu viel Mathis hier zu Wort kommt und mehr Gott zu Wort kommt, wollte ich Younes bitten, den Rest des Kapitels für uns einfach vorzulesen und versucht euch einfach darauf einzulassen, zu sehen, ein bisschen durch dieses Teleskop zu schauen, ein bisschen mehr zu verstehen, wie groß Gott ist, der größer ist als alles um uns herum.
Nein, niemals, denn in seinen Augen sind selbst ganze Völker nur wie Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Würde man alle Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen und alles Wild darin schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Gemessen an ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat für ihn nicht das geringste Gewicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Da gießt der Künstler eine Figur aus Bronze und der Goldschmied überzieht sie mit Gold und schmückt sie mit silbernen Kettchen. Wem eine solche Götterstatue zu teuer ist, der nimmt Holz, das nicht fault. Er lässt sich von einem geschickten Künstler eine Figur daraus schnitzen, die feststeht und nicht wackelt. Ihr aber, wisst ihr es nicht besser oder wollt ihr es nicht hören? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Ist euch wirklich nicht bekannt, wer die Erde gemacht hat? Es ist der Herr, hoch thront er über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie ein Schleier, er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richtern die Gewalt. Sie gleichen jungen Pflanzen, kaum sind sie gesetzt, kaum haben sie Wurzeln geschlagen, da bläst er sie an und sie verdorren. Wie Spreu werden sie vom Sturm verweht. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen, fragt der heilige Gott. Wer hält einem Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es, er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde und auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft.
Amen. Ich glaube, die Botschaft aus diesen Versen ist unschwer zu erkennen. Gott ist größer. Gott ist größer. In dem Film Narnia gibt es eine ganz besondere Szene in dem Buch Narnia, im zweiten Buch aus dieser siebenteiligen Serie ist es, glaube ich, von C.S. Lewis. Diese vier Kinder, Geschwister, gehen in dieses Land durch diesen Schrank und in diesem Land erleben sie all das, was du hier in der Schrift findest, in Form einer großen Allegorie. Und so wird das alles ein bisschen fühlbarer, greifbarer, was über Gott, Jesus, Heiliger Geist, all diese Zusammenhänge erklärt ist. Und im zweiten Buch, da waren sie dann einige Zeit nicht bei Aslan. Aslan ist dieser Löwe, der Jesus symbolisiert. Und dann treffen sie wieder mit Aslan zusammen. Und Lucy und Aslan haben so einen ganz persönlichen Moment. Und Lucy sagt zu Aslan, Aslan, du bist so viel größer geworden. Und er sagt, Aslan sagt, Lucy, ja, der Grund dafür ist, dass du älter geworden bist. Und Lucy sagt, wieso? Weil ich älter geworden bin, du bist doch älter geworden. Und er sagt, Lucy, mit jedem Jahr, dass du älter wirst, werde ich größer. Das ist, was ich mir für jeden von uns wünsche. Dass mit jedem Jahr, dass wir älter werden, Gott größer wird. Dass du Gott besser sehen kannst, mehr so sehen kannst, wie groß er wirklich ist. Und dass das dich stärkt und trägt durch dieses Jahr. Lass uns zusammen beten, bevor wir das Abendmahl zusammen feiern. Vater, danke für dein Wort, was so kräftig ist und zu uns spricht. Danke, dass wir heute ein bisschen mehr von dir erkennen konnten, Gott. Ich bete, Vater, dass das, wenn wir das vielleicht auch selbst nochmal nachlesen, Vater, dass es in unserem Herzen wie dieses Teleskop ist, was uns dich ein bisschen näher bringt, dass wir ein bisschen mehr von deiner Größe erkennen können. Ein bisschen mehr können, wie klein wir sind und dass es gar nicht nötig ist, dass wir mächtig sind, um alles zu kontrollieren um uns herum, weil du so viel größer bist. Vater, danke für dein Wort und für das Buch Jesaja, Vater, und über all die Dinge, die dann in den nächsten Kapiteln folgen, von da, wo wir jetzt gelesen haben, Vater, wo es um die Prophezeiung über den Kreuzestod Jesu geht. Und für den stellvertretenden Tod, dass er für unsere Sünden sterben wird, Vater. Und dass er uns vergibt, Gott. Ich bitte dich, Vater, wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir, dass du unsere Gedanken, bei unseren Gedanken bist, Vater, dass wir alles, was uns jetzt gerade beunruhigt und verunsichert und begleitet, Vater, zur Seite legen können und einfach feiern können, Vater, dass, wie es in Jesaja 53 und 59 prophezeit war, Vater, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir das heute rückblickend feiern können, so wie Jesaja das schon rückblickend gesehen hat, als er in die Zukunft sehen durfte. Dass, wenn wir das Brot zu uns nehmen, so diese Oblate, die das symbolisiert, dass Jesu Leib für uns geopfert wurde, und den Traubensaft, der das symbolisiert, dass das Blut Jesu geflossen ist für uns, Vater, dass wir das feiern können, Vater, und dankbar sein können, dass wir uns auf niemand anders verlassen müssen als auf dich, weil du größer bist. Amen.